»Milady«, sagte er und verbeugte sich leicht vor Sarene. Dann wandte er sich an Lucel. »Ich habe eben äußerst interessante Neuigkeiten vernommen.« »Es entspricht alles der Wahrheit«, sagte Lucel. »Wir haben Sarene gefragt.« Schuden schüttelte den Kopf. »Darum geht es nicht.« Sarene blickte besorgt auf. »Was kann denn heute sonst noch geschehen sein?« Schudens Augen glitzerten. »Ihr werdet nie erraten, wen letzte Nacht die Schaot ereilt hat.« Hyrathen versuchte nicht, seine Verwandlung zu verbergen. Feierlich verließ er seine Gemächer und offenbarte seine Verdammnis der gesamten Kapelle. Dilaf befand sich mitten im Morgengottesdienst. Der Verlust an Haaren und die Veränderung der Hautfarbe waren es wert, mit ansehen zu dürfen, wie der kleine arelische Priester vor Überraschung und Entsetzen rückwärts taumelte. Kurze Zeit später holten die koratischen Geistlichen Hyrathen ab. Sie gaben ihm ein großes, weites, weißes Gewand, damit er seinen entstellten Körper verhüllen konnte, und führten ihn anschließend aus der mittlerweile leeren Kapelle. Hyrathen lächelte in sich hinein, als er Dilaf gewahrte, der ihn von seinem Nebenraum aus verwirrt beobachtete. Zum ersten Mal spiegelte sich in den Augen des Priesters offen dessen Hass auf Hyrathen wider. Die koratischen Priester brachten ihn in ihre Kapelle, zogen ihn aus und wuschen seinen Körper, der nun voll schwarzer Flecken war, mit Wasser aus dem Fluss Aredel. Dann wickelten sie ihn in ein weißes Gewand, das aus dicken, lumpenhaften Stofffetzen bestand. Nachdem die Priester ihn gewaschen und angekleidet hatten, wichen sie zurück und ließen Omin herantreten. Der kleine, beinahe kahlköpfige Vorsteher der koratischen Kirche von Arelon segnete Hyrathen leise und fuhr das Aon Omi auf seiner Brust nach. Die Augen des arelischen Mannes verrieten eine winzige Spur von Genugtuung. Anschließend führten sie Hyrathen unter Gesang durch die Straßen der Stadt. Doch vor der Stadt selbst versperrte ihnen eine gewaltige Schwadron Soldaten in Iadons Farben den Weg. Die Soldaten standen da, die Hände an den Waffen, und unterhielten sich gedämpft. Hyrathen betrachtete sie verblüfft, denn ihm entging nicht, dass sich die Männer zum Kampf bereit machten. Omin diskutierte eine Weile mit dem Hauptmann der elantrischen Stadtwache, während die anderen Priester Hyrathen in ein niedriges Gebäude neben dem Wachhaus zogen. Es handelte sich um einen Aufbewahrungsort, über dessen Eingang das Aon Omi gemeißelt war. Durch das kleine Fenster des Zimmers beobachtete Hyrathen, wie zwei atemlose Wachen herangaloppiert kamen und Iadons Soldaten ein zusammengerolltes Stück Papier überreichten. Der Hauptmann las es, runzelte die Stirn und wandte sich dann an den Boten, um mit ihm zu diskutieren. Danach kehrte Omin zurück und erklärte, dass sie warten würden. Und das taten sie auch, beinahe 2 Stunden lang. Hyrathen hatte gehört, dass die Priester Leute nur zu einer bestimmten Tageszeit nach Elantris brachten, aber anscheinend handelte es sich nicht um eine bestimmte Uhrzeit, sondern ein Zeitfenster. Schließlich drückten die Priester Hyrathen einen kleinen Essenskorb in die Arme, beteten ein letztes Mal zu ihrem jämmerlichen Gott und stießen ihn durch das Tor. Mit kahlem Schädel und großen schwarzen Flecken auf der Haut stand er in der Stadt. Ein Elantrier. Die Stadt sah hier unten nicht anders aus als von der Mauer, schmutzig, verfault und gottlos. Sie hielt nichts für ihn bereit. Er wirbelte herum, warf den dürftigen Essenskorb zur Seite und ließ sich auf die Knie fallen. »O Yadet, Herr aller Schöpfung«, setzte er mit lauter und fester Stimme an, »höre die Fürbitte eines Dieners deines Reiches. Befreie mein Blut von dieser Seuche. Schenke mir ein neues Leben. Ich bitte dich mit all der Kraft, die ich als heiliger Giorn innehabe.« Es geschah nichts. Also wiederholte er das Gebet, wieder und wieder und wieder. Saolin öffnete nicht die Augen, als er in dem Tümpel versank, aber er hörte auf zu murmeln. Er schaukelte kurz auf und ab, holte scharf Luft und streckte die Hände gen Himmel. Dann schmolz er in das blaue Nass. Feierlich beobachtete Raoden den Vorgang. 3 Tage lang hatten sie wieder alle Hoffnung abgewartet, ob der grauhaarige Soldat seinen Verstand wiedererlangen würde. Er hatte es nicht getan. Sie hatten ihn teils zu dem Tümpel gebracht, weil seine Verletzung so schrecklich war, und teils, weil Raoden wusste, dass er keinen Fuß mehr in den Saal der Gefallenen setzen könnte, wenn sich Saolin dort befand. Das Mantra »Ich habe versagt, Milord Lebensgeist« wäre einfach zu viel gewesen. »Komm schon, Sule«, sagte Galadon, »er ist tot.«
»Ja, das ist er«, sagte Raoden,
»und es ist meine Schuld.« Zum ersten Mal schienen seine körperlichen Lasten und Qualen im Vergleich zu denjenigen seiner Seele verschwindend gering zu sein. Sie kehrten zu ihm zurück, erst nur tröpfchenweise, schließlich als Flut. Es dauerte Tage, bis ihnen klar wurde, dass Sarene nicht wiederkehren würde. Keine Essensausgaben mehr, nie mehr Essen, Warten und wieder Essen. Dann kamen sie zurück, als habe man sie jäh aus einer Erstarrung geweckt und als würden sie sich entsinnen, dass ihr Leben einst vor noch gar nicht allzu langer Zeit einen Sinn gehabt hatte. Raoden teilte sie wieder ihren alten Aufgaben zu, Putzen, Getreideanbau und Handwerk. Mit Hilfe der angemessenen Werkzeuge und Materialien war die Arbeit nicht länger eine Art vorsätzlicher Zeitverschwendung, sondern trug wirklich produktiv dazu bei, neu Elantris wieder aufzubauen. Zusammengeschusterte Dächer wurden durch strapazierbarere, zweckmäßige Konstruktionen ersetzt. Die zusätzlichen Getreidekörner gaben ihnen Gelegenheit zu einer zweiten Aussaat, die viel großflächiger und ehrgeiziger angelegt war als die erste. Die kleine Mauer um Elantris wurde verstärkt und ausgedehnt, obwohl sich Shaoas Männer zurzeit ruhig verhielten. Raoden wusste jedoch, dass das Essen, das sie von Sarenes Karren zusammengeklaubt hatten, nicht lange reichen würde. Die Barbaren würden zurückkehren. Der Zustrom von Menschen nach Sarenes Witwenprüfung war viel größer als zuvor. Raoden musste eingestehen, dass Sarenes Ausflüge nach Elantris trotz der kurzzeitigen Rückschläge, die sie verursacht hatten, förderlich gewesen waren. Sie hatte den Menschen bewiesen, dass es nicht ausreichte, sich einfach die Mägen vollzuschlagen, egal wie sehr der Hunger schmerzte. Wohlbefinden war mehr als nur das Fehlen von Unbehagen. Als sie zu ihm zurückkehrten, arbeiteten sie deshalb nicht mehr um des Essens willen. Sie arbeiteten, weil sie Angst vor dem hatten, was ansonsten aus ihnen werden würde. »Er sollte nicht hier sein, Galadon«, sagte Raoden, der den fjordellischen Priester von ihrem Aussichtspunkt auf einem Dachgarten aus beobachtete.
»Du bist dir sicher, dass das der Giorn ist?« wollte Galadon wissen.
»Das sagt er jedenfalls in seinem Gebet. Außerdem ist er definitiv fjordellisch. Seine Statur ist zu groß, um aonisch zu sein.«
»Fjordeller werden nicht von der Shaod heimgesucht«, meinte Galadon stur. »Bloß Leute aus Arelon, Theod und gelegentlich Duladel.«
»Ich weiß.« Raoden setzte sich missmutig zurück. »Vielleicht ist es immer nur ein gewisser Prozentsatz. Es gibt nicht viele Fjordeller in Arelon. Vielleicht werden sie deshalb nie befallen.« Galadon schüttelte den Kopf.